Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Das Amtsenthebungsverfahren Nummer 2 in Washington gegen US-Präsident Trump hat begonnen. Das ist der politische Preis, den Trump zahlen muss für seine Rolle vor einer Woche beim Angriff auf den amerikanischen Kongress. Er muss auch einen persönlichen Preis zahlen, nämlich dass er bei den sozialen Medien, auf den Netzwerken zum Teil gesperrt wurde, zum Teil auch gelöscht. Twitter hat ihn ja definitiv und endgültig gelöscht, so sagt das Unternehmen, aus Sorge darum, dass er dort für weitere Gewalt sorgen könnte. Das gibt dafür viel Applaus, aber auch Kritik. Und das nicht nur von Trump-Fans, etwa von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch die sagt, man muss sich schon Sorgen machen über die Macht, die einzelne große Unternehmen dort ausführen können. Das Hamburger Leibniz-Institut für Medienforschung will sich jetzt intensiver damit beschäftigen, wie soziale Medien darüber entscheiden, was öffentlich kommuniziert wird, was kommuniziert werden darf und was nicht. Dafür gibt es das Observatorium zur Beobachtung privater Rechtsetzung. Und der Forschungsleiter ist Matthias Kettemann. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie untersuchen diese Regeln ja schon länger, nach welchen Regeln das funktioniert. Was kommt jetzt neu dazu?
Wir schauen uns jetzt ganz genau an, wie Plattformen Regeln setzen, ob diese Regeln legitim sind und ob sie sich auch an diese Regeln halten. Frau Merkel hat nämlich durchaus recht, wenn sie sagt, dass es sehr problematisch ist, wenn private Akteure, wenn CEOs einfach von heute auf morgen beschließen, sie werfen hochrangige Politiker aus ihren Netzwerken.
Die Befürworter sagen, das ist einfach das Hausrecht, das sie da, von dem sie da Gebrauch machen.
Es ist auch das Hausrecht. Das heißt, in Amerika ist das auf jeden Fall legal gewesen. Es ist aber trotzdem eine Machtausübung gewesen und über diese Macht müssen wir reden. In Deutschland hingegen wäre das nicht möglich gewesen. In Deutschland sind die Plattformen an die Grundrechte viel stärker gebunden.
Das heißt, Sie werden sich schon auch nochmal genau anschauen, welche Rolle der Staat dabei spielt und auch vergleichen?
Auf jeden Fall. Amerika kann hier sehr viel von Europa lernen. Europa ist ein ganz erfolgreicher Normenexporteur geworden, vom Datenschutzrecht über das Recht auf Vergessen. Hier müssen wir in Europa auch im Bereich der Plattformregulierung jetzt mutig vorantreten.
Aber auch wenn es um Plattformregulierung geht, zum Beispiel durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, das ja die Netzwerke, die sozialen Netzwerke verpflichtet, rechtswidrige Inhalte zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu entfernen. Aber auch darin gibt es ja schon Kritik, dass auch durch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz tatsächlich auch die Meinungsfreiheit durchaus in Gefahr gerät.
Diese Kritik ist verfehlt. Das Gesetz ist in der Tat europarechtswidrig, aber die Meinungsäußerungsfreiheit ist nicht dadurch gefährdet, dass wir bestimmte Inhalte wie Holocaustleugnung schneller löschen. Viel schwieriger sind jene Inhalte, die gerade noch legal sind, aber hochproblematisch sind. Um die Inhalte geht es. Da, wo das Gesetz nichts sagt und wo die Plattformen zurzeit noch nach eigenen Vorstellungen und Wünschen regulieren, dass sich da keine Willkür ausüben dürfen, darum geht es. Da muss die Forschung hier investieren und das sich genau anschauen.
Und wenn wir dann nochmal in die USA schauen, Sie haben das schon gesagt, dort ist ja auch die Meinungsfreiheit und das, was gesagt werden darf, sehr viel weiter gefasst als bei uns. Gibt es da sozusagen eine Art Leerstelle, in die diese privaten Unternehmen jetzt hineintreten?
In der Tat, in Amerika gibt es keine wirklich guten öffentlichen Medien, wie wir sie hier in Europa haben, wie wir sie hier in Deutschland besonders haben. In Amerika ist auch die Öffentlichkeit viel stärker polarisiert, nicht nur durch die sozialen Medien, aber auch durch diese. Wir dürfen nicht alles Übel in der Welt auf Facebook, Twitter und YouTube setzen. Wir müssen aber auch anerkennen, dass gerade diese Plattformen davon leben, zu polarisieren. Und dass dies, wie wir jetzt am Kapitol gesehen haben, ganz schlimme Folgen haben kann für unsere Gesellschaft.
Aber es scheint ja so, dass zumindest auch schon vor dem vergangenen Mittwoch einige Plattformen gewissermaßen die Zeichen der Zeit angefangen haben zu erkennen. Twitter hat ja schon seit einigen Wochen immer wieder Hinweise unter die Tweets von Donald Trump gesetzt. Facebook hat auch vor, ich glaube, schon mehr als ein paar Monaten auch angefangen, tatsächlich Holocaust-Leugnung zu entfernen. Aber war das dann sozusagen zu wenig, zu spät?
Es war zu wenig, zu spät, zu unorganisiert und zu illegitim. Die Plattformen haben in der Tat im letzten Jahr angefangen, Corona-bezogene Desinformation stärker zu kennzeichnen und wahlbezogene Desinformation stärker zu kennzeichnen, nachdem sie 15, 20 Jahre das nicht gemacht haben. Das war zu spät. Und die Staaten müssen jetzt hier mit kluger Gesetzgebung intervenieren. Sie müssen stärkere Transparenzpflichten den Plattformen aufgeben, dass wir einfach mehr wissen, wie Inhalte dort verstärkt werden, welche Inhalte ausgewählt werden und welche Auswirkungen das auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt hat.
Aber gerade in den USA mit diesem weit gefassten Begriff der Meinungsfreiheit scheint es ja relativ unwahrscheinlich, als ob der Staat dort in irgendeiner Form eintreten wird. Oder sehen Sie da auf Seiten der Demokraten, die ja jetzt ab dem 20. Januar, wenn Joe Biden Präsident ist, alle drei Teile der Regierung kontrollieren, sehen Sie da, dass sich dort vielleicht etwas ändern wird?
Nein, in den USA wird sich nichts ändern, weil die Demokraten zwar die Gesetzgebung kontrollieren, aber nicht den Supreme Court. Der oberste Gerichtshof ist ein starker Verteidiger der Meinungsäußerungsfreiheit. Dort ist alles erlaubt, was nicht unmittelbar zu Gewalt aufruft. Auch Holocaustleugnung ist in den USA ja erlaubt. Dass Facebook dies nach 20 Jahren verboten hat, war eine eigene Entscheidung, die zu spät gekommen ist, die aber ohne gesetzlichen Druck gekommen ist. Das einzige Gesetz, was in Amerika schlagkräftig geworden ist, ist das Wettbewerbsrecht. Die großen Unternehmen sehen sich Wettbewerbsverfahren ausgesetzt. Facebook könnte gezwungen werden, etwa WhatsApp zu verkaufen. Das werden wir im nächsten Jahr sehen, wie sich das entwickelt.
Wie könnten sich denn private Anbieter und staatliche Institutionen auf einen gemeinsamen Nenner einigen? Ich glaube, viele Menschen haben ja auch deswegen Bauchschmerzen, weil zum Beispiel eine Firma wie Facebook sehr stark bestimmt ist von einem einzelnen Mann, wie in dem Falle Mark Zuckerberg. Bei Twitter ist es genauso.
Ein wichtiger Schritt wäre, die Verantwortung für die Entwicklung der eigenen Regeln und die quasi die interne gerichtliche Kontrolle nach außen zu geben, etwa durch einen Plattformrat oder durch ein industrieübergreifendes zivilgesellschaftliches Kontrollgremium, eine Art Internetinhalte-UNO könnte man sich überlegen, die beschickt wird von der ganzen Welt und menschenrechtsbasierte Standards setzt, um diese Plattformen auf gewisse Grundprinzipien zu vereidigen.
Sehen Sie dafür Anzeichen? Twitter und Facebook haben ja in den letzten Tagen sehen müssen, dass extrem viele Menschen ihren Plattformen den Rücken gekehrt haben. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch weiterhin dafür sorgen, dass sie von vielen Menschen benutzt werden, die nicht einverstanden sind mit dem, was Trump da gemacht hat. Also die müssen ja versuchen, tatsächlich beide Seiten in irgendeiner Form zu bedienen und werden aber seit Jahren, vor allem in den USA, aber auch bei uns natürlich vor allem von konservativen, aber auch von rechtspopulistischen Stimmen bedrängt.
Die Plattformen haben über Jahre dem rechten Rand viel Toleranz gezeigt und bei jeder Maßnahme, die sie getroffen haben, immer geschaut, ob das wohl nicht einem Unternehmen wie Breitbart oder der Republikanischen Partei schadet. Jetzt endlich haben sie erkannt, dass bestimmte Inhalte gelöscht werden müssen, etwa die QAnon-Bewegung, die wird jetzt konsequent von Facebook und YouTube und anderen Plattformen entfernt. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt, der sehr spät kommt. Die Plattformen haben aber nicht zu befürchten, dass sie jetzt deswegen an Relevanz verlieren werden. Wir sehen ja, dass alternative Netzwerke wie Parler zum Beispiel, eine Art Facebook der Republikaner, sofort Probleme bekommen hat, als es beschlossen hat, nicht Hassrede zu moderieren. Das wurde von Amazon sofort von den Servern gekickt.
Matthias Kettemann vom Hamburger Leibniz-Institut für Medienforschung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.